Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit dem neuen Roman von Autor und Popmusiker Hendrik Otremba. Zunächst jedoch ein Blick nach Leipzig zu einer Tagung, auf der gerade 3 Tage lang Zensurpraktiken der DDR diskutiert wurden. Jedes Buch, das in der DDR erschien, musste bekanntlich ein sogenanntes Druckgenehmigungsverfahren durchlaufen. Damit sollte der Zensor über Bedeutung und ideologische Gefahren eines Werkes informiert werden. Doch die Zensurkriterien waren nicht immer durchsichtig. 30 Jahre nach dem Mauerfall werden jene verschlungenen Pfade erforscht, auf denen Druckgenehmigungen in der DDR erteilt oder entzogen wurden. Auf der Konferenz Die Argusaugen der Zensur, eine Geheimgeschichte der DDR-Literatur, trafen Zensurwissenschaftler verschiedener Disziplinen aufeinander. Literaturwissenschaftler, Historiker, aber auch ehemalige Gutachter und Lektoren der berühmten DDR-Verlage. Cornelius Wühlenkemper hat die Veranstaltung für uns besucht. Kurz vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie denn diese Argusaugen über die literarische Produktion gewacht haben. Schließlich hieß es in der Verfassung der DDR eigentlich unzweideutig, eine Zensur findet nicht statt.
Ja, das ist wohl wahr, aber dass das Wort und die Realität auch in der DDR nicht immer aufeinander gepasst haben, das zeigte ja auch schon Erich Honeckers Behauptung, dass es in der DDR keine Zensur gegeben habe und er deswegen einige Male selbst einschreiten musste, um bestimmte Titel zu verbieten. Grundsätzlich musste dennoch jedes Druckerzeugnis, Sie haben das ja schon erwähnt, mit einer Auflage über 100 Exemplaren das Druckgenehmigungsverfahren der sogenannten Hauptverwaltung, Verlage und Buchhandel des Kulturministeriums durchlaufen. Für jeden Titel wurden dann mehrere Gutachten erstellt. In den Archiven lagern heute über 100.000 solcher Gutachten. Insgesamt soll es aber über 500.000 dieser Gutachten gegeben haben. Vielleicht kurz ein Wort zum Ablauf. Zunächst musste der Verlag selbst eine Einschätzung abgeben, also durch den Lektor des Verlages. Dazu muss man wissen, dass fast alle der rund 80 Verlage der DDR Volkseigentum waren und also unter direkter staatlicher Kontrolle standen. Dann wurde das Manuskript und diese Erstgutachten des Verlages bei der Hauptverwaltung eingereicht, die dann ihrerseits eigene Gutachter herangezogen haben. Also das war ein kompliziertes System und je kritischer ein Titel gesehen wurde, umso länger dauerte das Genehmigungsverfahren. Das konnten durchaus auch mal bis zu 10 Jahren oder auch mehr sein.
Und nach welchen Kriterien wurden dann diese Druckgenehmigungen erteilt? Standen da immer nur politische Aspekte im Vordergrund oder ging es auch um literarästhetische Kriterien, um Stilistik etwa?
Naja, also erstmal ist es wichtig zu wissen, dass die Praxis der Zensur in der DDR kein monolithischer Block war nach starren Regeln. Wer wann was erlaubte oder verbot, hing von sehr vielen Faktoren ab. Das hat auch Siegfried Lokatis, der die Tagung hier in Leipzig organisiert hat, immer wieder betont. Er hat also dieses Zensursystem als wechselreiches Zickzackspiel bezeichnet und er nannte die Gutachten taktisch kontaminierte Gebrauchstexte. Vielleicht, um ein bisschen Kontext zu geben, in den 50er Jahren hatten die Gutachten sich zu 100% den Vorgaben des Politbüros unterzuordnen. Und später hat man dann den sogenannten Bitterfelder Weg beschritten. Autorinnen und Autoren waren damals dazu angehalten, sich kritisch mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Man hat der Literatur also eine wichtige politische Bedeutung auch dann beigemessen. Die Literaten waren, so hieß es damals, Speerspitze eines historischen Prozesses. Dann, nur wenige Jahre später, 1965, gab es das sogenannte Kahrtschlag-Plenum des ZKs, des Zentralkomitees. Plötzlich hat man die vollständige Linientreue verlangt und künstlerische Autonomie kurzerhand abgeschafft. Aber auch da gab es dann Möglichkeiten der Kritik, zum Beispiel Christa Wolf. Die forderte auf diesem Plenum 1965, dass die Kunst ungelöste Fragen aufwerfen müsse. Und auch namhafte Autoren wie Volker Braun, Günter Kunert oder Sarah Kirsch schlossen sich dem dann an. Also es gab auch in der DDR immer noch Raum zur Diskussion.
Trotzdem wundert man sich ja vielleicht jetzt im Nachhinein über bestimmte Titel, die damals verboten wurden. 1961 erschien zum Beispiel in Westdeutschland Primo Levis Auschwitz-Buch »Ist das ein Mensch?« und in der DDR wurde dieses zentrale Buch über den Holocaust verboten, obwohl man ja eigentlich den Antifaschismus zur Staatsräson erklärt hatte. Wie kam das?
Ja, das ist tatsächlich ein kurioser Fall. Auf der Tagung kamen ja auch viele Zeitzeugen zu Wort, also Autoren, Verleger und Lektoren, die damals aktiv waren. Und Joachim Meinert, der seines Zeichens damals Lektor beim Aufbauverlag in Ost-Berlin war, hat die Geschichte dieses verstörenden Verbots also aus eigener Anschauung erzählt. Primo Levi war ja mit 24 Jahren nach Auschwitz gekommen und erzählte dann in seinem Buch »Ist das ein Mensch?« vor allem vom Mangel der Solidarität zwischen den Häftlingen. Und bei Levi ging es um eine strenge Hierarchie zwischen den Häftlingen, um Unterdrückung und auch Gewalt, die die Häftlinge gegeneinander ausgeübt haben. Und sein Lektor Joachim Meinert, der wusste natürlich, dass das schwer durchzubringen sein würde und hat sich mit diesem Wissen erstmal namhafte Unterstützer für das Buch besorgt. Dann hat er also diese Gutachten von diesen Unterstützern verfassen lassen, aber als dann die Hauptverwaltung, Verlage und Buchhandel, den Titel dem Komitee antifaschistischer Widerstand zur Begutachtung vorgelegt hat, da hieß es, Primo Levi habe ja nur 13 Monate in Auschwitz verbracht und habe den Kampf des antifaschistischen Widerstands kleingeschrieben. Er sei also ein Antikommunist. Das Urteil der Hauptverwaltung war, es wäre politisch falsch, das Buch in der DDR zu veröffentlichen. Ja, und das war's dann. Also der Fall zeigt auch, dass individuelle Erinnerungen sich dem kollektiven Geschichtsbild unterzuordnen hatten. Und die Pointe dabei ist, dass die DDR-Öffentlichkeit natürlich von diesem Verbot nie was erfahren hat, denn es gab eben keine Presse, die darüber berichtet haben könnte.
Im Zentrum der Tagung standen, Sie haben sie schon ein paar Mal angesprochen, die Zensurgutachten, die bislang tatsächlich weitestgehend unerforscht sind. Sie haben schon gesagt, der Organisator der Tagung, Siegfried Lukates, Buchwissenschaftler, bezeichnet sie als taktisch kontaminierte Gebrauchstexte. Konnte man die eigentlich auch einsetzen, nicht nur um ein Buch zu verhindern, sondern auch um eins vielleicht zu fördern?
Das war absolut der Fall. Das wurde auch immer wieder auf der Tagung erwähnt, dass man Fingerspitzengefühl brauchte und den literarischen Betrieb in der DDR kennen musste. Die Lektoren hatten unterschiedliche Stile, wie sie so ein Buch lasen. Und wenn man das wusste, dann bemühte man sich eben um einen Lektor, bei dem man sich die meisten Chancen ausrechnete, dass er zu einem positiven Urteil über einen bestimmten Titel kommt. Also verschiedene Zensoren hatten auch unterschiedliche große Autorität bei der Hauptverwaltung. Und die mussten dann letztlich die Druckgenehmigung erteilen.
Ja, ein interessanter Aspekt dieser Tagung war ja sicherlich, dass diese verschiedenen Perspektiven zusammenkamen, eben von Zensurforschern, aber eben auch von Zeitzeugen. Was hat denn dieses Gespräch ergeben? Was sind für Sie die zentralen Erkenntnisse dieser Tagung?
Brandneue Erkenntnisse gab es jetzt nicht. Ich glaube, da konnte man auch nicht unbedingt von ausgehen. Dafür ist die Forschung nach 30 Jahren auch tatsächlich schon zu fortgeschritten. Allerdings muss man auch sehen, je mehr Einzelfälle man betrachtet, desto klarer wird, dass wirklich jeder von der Zensur betroffen war. Das galt auch für sehr linientreue Autoren wie Hermann Kant, der Präsident des DDR-Schriftstellerverbandes war, oder auch Erwin Strittmatter, der selbst für die Stasi gearbeitet hat. Niemand konnte sich sicher sein und ich denke, das war auch die Stärke dieses Zensursystems, dass es bis zu einem bestimmten Punkt unvorhersehbar war. Regeln konnten sich jederzeit ändern, wenn das politisch gewollt war, zum Guten oder auch zum Schlechten. Und das ist nicht zuletzt auch ein Erkennungsmerkmal einer Diktatur.
Cornelius Wöhnkemper über die Argusaugen der Zensur, eine Leipziger Konferenz zur Zensurgeschichte der DDR. Um die geht es heute Abend im Deutschlandfunk noch einmal in der Sendung aus Kultur und Sozialwissenschaften. Ab 20.10 Uhr hören Sie den Tagungsveranstalter Siegfried Lukates im Gespräch. Und wir bleiben in der jüngeren Vergangenheit, in den 1980er Jahren, wechseln aber den Kontinent. Kachelbarths Erbe, der neue Roman von Hendrik Otremba, spielt in Los Angeles. Dort hat sich eine Firma namens Exit US auf die sogenannte Kryonik spezialisiert. Bei dieser Konservierungstechnik lassen sich Menschen einfrieren mit der reichlich vagen Hoffnung, dass sie in einer fernen, aber besseren Zukunft wieder zum Leben erweckt werden können. Solche Einfrieranbieter gibt es tatsächlich. 1967 wurde in den USA zum ersten Mal ein Mensch eingefroren. Hendrik Otrembas Geschichte entspringt aber allein seiner melancholischen und etwas düsteren Fantasie. Samuel Hamen hat Kachelbarths Erbe gelesen.
Im Jahr 2019 könnte der Brief eines kalifornischen Start-ups wie folgt beginnen. Schließlich gehört das Versprechen ewigen Lebens zum Kern technologischer Mythologien.
Seit 1964 beschäftigt sich die Kryonik mit der Zukunft der Menschheit nach ihrem Tod. Es existieren in den USA zwei Institutionen, die die Kryonik praktizieren. Eine davon ist Exit US, in deren Namen ich mich an Sie wende. Wir frieren Menschen ein, um sie eines Tages wieder aufzuwecken, wenn dem Verfall des menschlichen Körpers, den Symptomen des Alters, dem Sterben adäquat begegnet werden kann. Wir wollen das Sterben nicht länger akzeptieren.
In diesem Fall stammt das Anschreiben aber aus dem Jahr 1985 und ist Henrik Otrembas neuem Roman entnommen. Diejenigen, die sich einfrieren lassen, heißen bei ihm kalte Mieter. Sie mögen neugierig, krank oder verzweifelt sein. Ihr Ziel ist ein ähnliches: die Gegenwart hinter sich lassen, um in der Zukunft endlich gesund, weise oder glücklich zu werden. Die Lagerhalle von Exit US in L.A. ist dabei der Umschlagplatz der Hoffnungen. Dorthin gelangen nach und nach alle Figuren. Als Kryonik-Mitarbeiter begleitet der titelgebende Kachelbart anschließend die sogenannte Suspension. Zu Beginn erscheint der Protagonist als kauziger alter Mann, der sich einer Idee fix verschrieben hat. Seine biografische Motivation wird erst später verraten. Kachelbarts Erbe steht gleich zu Beginn unter dem Genre-Diktat des Krimis und des Film-Noir. Viele Sätze strotzen vor Baukastenatmosphäre. Die Steintreppe ist alt und schwer, das Papier vergilbt und fleckig, der Regen muss peitschen, der Wind heulen, die Flamme flackern. Eine Briefübergabe muss, na klar, in einem schmuddeligen Diner stattfinden. Dabei offenbart Kachelbart eine mysteriöse Fähigkeit. Er kann sich unsichtbar machen. Anschließend können ihn nur einige Auserwählte sehen. Erst letztes Jahr stellte Michel Descartes mit seinem Romandebüt 1000 deutsche Diskotheken unter Beweis, wie sich 80er Jahre, abgewrackte Figuren und Zeitgeistpanorama gewitzt ineinander schieben lassen. Aber von einer solch gattungsironischen Überdehnung, die Kachelbarts Erbe sicherlich energetisiert hätte, ist nichts zu spüren. Die Imagination des Romans ist angekettet an heute längst überstrapazierte Register, die einem etwa in den Krimis von Raymond Chandler begegnen. Bereits 2017 ließ eine ähnliche gestalterische Monotonie Otrembas Erstling schnell erlahmen. Über uns der Schaum erzählte die Geschichte eines drogenabhängigen und unsterblich verliebten Detektivs, der sich durch eine postapokalyptische Welt schleppt. Nach und nach beschleicht einen bei der Lektüre von Kachelbarts Erbe die Ahnung, erneut ein Buch in Händen zu halten, das sich am Noir-Buffet satt gegessen hat. Nach dem ersten, gut 100-seitigen Kapitel ereignet sich dann etwas Bemerkenswertes. Der Roman wird von einer Seite zur nächsten fulminant. Otremba installiert Kachelbart als Chronisten, der in 5 Kurzkapiteln die Biografien der kalten Mieter notiert.
Kachelbart schrieb die Geschichten der kalten Mieter des Tanks C87. Für jeden Mieter fand er dabei eine andere Stimme, eine andere Art des Aufschreibens.
Der Lebensweg des Schriftstellers Schabatz Krekow wird im Rahmen einer Werkbiografie erzählt, die von Wien über Mexiko in die USA führt. Dort lernt der cholerisch vergrübelte Künstler Kachelbart kennen. Die Freundschaft der beiden gedeiht, während Krekows letzter Plan Form annimmt.
Schließlich beginnt er mit der Idee zu spielen, sich einfrieren zu lassen. Er schreibt in sein Traumtagebuch: »Ich möchte das Ende der Menschheit erleben. Ich möchte einem Anfang beiwohnen.«
Für dieses wie für die folgenden Unterkapitel gilt: sobald Otremba dem Genre-Fable abschwört, wird seine Prosa klar, aufregend und agil. Die Irrwege der zwangsprostituierten Amelia Morales weiß er ebenso geschickt nachzuzeichnen wie die Gedankenwelt der sowjetischen Forscherin Julia Lisowski, die 1986 in der Nähe von Tschernobyl arbeitet. Beim Reaktorunglück kommt ihr Liebhaber und Forscherkollege Mikhail ums Leben.
Von diesem Moment an, bis er das letzte Mal die Augen schloss, schauten Mikhail und ich uns an, als wir ihm die Beruhigungsmittel gaben, als wir ihm die Spritzen gaben, als ich ihm den Kopf schor, als ich seinen Körper wusch. Wir tanzten einen letzten Tanz.
Julia wird im Laufe der Handlung noch eine wichtige Rolle spielen, haben doch die Russen ebenfalls an Kryonikverfahren geforscht und bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Leider enden die Miniaturen nach 100 Seiten und der Roman verfällt unerklärlicherweise in seinen alten Trott. Bevor man sich vorsehen kann, verfolgt bereits ein grobschlächtiger Investigativjournalist Kachelbart und seine Entourage. Es folgen ein Banküberfall, Prügeleien und zahlreiche blutende Visagen. Kachelbarts Erbe laboriert an den eigenen Ambitionen, am Wunsch, zweierlei zu genügen. Einerseits gibt das Buch sich abgebrüht, um den Erwartungen an einen rasanten Krimi zu entsprechen. Andererseits schielt es zum Belletristikregal hin, als sähe es sich am liebsten dort aufgereiht, zwischen schönen Reflexionen zum Lauf der Zeit und zum Stand der Dinge. Dieser Wille zum Stil führt denn auch zu einer halsbrecherischen Jonglage mit kanonischer Literaturtheorie, unter anderem mit Roland Barthes, der Tod des Autors, und Ludwig Wittgensteins Sprachphilosophie. Eine Geste der Selbstnobilitierung durchzieht den Text an zahlreichen Stellen. Otrembas Figuren schreiben ständig über das eigene Schreiben. Das Sinieren über Literatur soll dabei auf die Güte des Buches verweisen, in dem eben diese Figuren vorkommen. Aber viele der poetologischen Überlegungen geraten Otremba zu Kioskweisheiten. Die Welt wird als Erfindung, das Schreiben als Wandeln über einen Schlund und die Gegenwart als Nullpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft bequatscht. Auch Literatur über Literatur kann trivial sein.
Meine Träume waren viel ehrlicher zu mir, als ich es selbst im Wachzustand je sein konnte. Hier war der Wahnsinn des Unterfangens nicht zu leugnen. Hier war ich ihm ausgeliefert, immer wieder, auf die eine oder andere Art. Doch das kannte ich ja schon. Ich träumte bereits mein ganzes Leben auf diese Weise. Das Schreiben ist wie eine Brücke, die die Schlucht zwischen Traum und Wirklichkeit begehbar macht. Von hier aus kann man tief in den Abgrund blicken.
Dabei ist der Versuch, einen Spagat zwischen Hoch- und Populärliteratur zu wagen, eine begrüßenswerte Übung. Don DeLillo, ein erklärtes Vorbild des Romans, stellt regelmäßig unter Beweis, wie populäre Formate und ästhetische Wagnisse zueinander finden. Eben diese Versiertheit legt Kachelbarts Erbe aber nur stellenweise an den Tag, unter anderem zum Ende hin. Im vorletzten Kapitel wird der bisher ausgesparte sechste kalte Mieter vorgestellt, ein ehemaliger Junkie, in den sich Kachelbart verliebt hat. Der namenlose Freund hat sich mit HIV infiziert und sieht dem Tod entgegen. Die soziale Ächtung, die die Erkrankten in den 80er Jahren erfuhren, wird in Tagebuchnotizen beschrieben.
14. August. Die Stimmung ändert sich. Ich beobachte, wie Leute Angst kriegen. Angst vor schwulen Männern. Es sind aber auch Frauen. Das sagt nur keiner. Das steht nirgendwo. Das ist alles so ein Irrsinn. Und die ganze Zeit hören wir von immer mehr Toten.
Insgesamt spiegelt sich in Otrembas Szenario die Maxime des Jahrzehnts, No Future, in zappenduster Schattierungen wieder. Kachelbarts erwähnte Unsichtbarkeit erweist sich nicht als beneidenswerte Superheldenfähigkeit, sondern als Phänomen einer ignoranten und asozialen Gesellschaft. Es ist überdies ein schmerzlich triftiger Kommentar zu unserer Gegenwart, dass die Figuren sich ihr Glück nicht in einer nahen, sondern ausschließlich in einer sehr fernen und ungewissen Zukunft vorstellen können. Utopisches Denken ist nur noch schockgefrostet zu haben. In seinen starken Passagen wartet Henrik Otrembas Roman durchaus mit erzählerisch gut arrangierten Pointen auf. Auf den restlichen Seiten hingegen fühlt sich der Leser wie eine der müden Figuren des Buches, die durch ein Setting schleichen, dem sie nur mehr wenig abgewinnen können.
Das sagt Samuel Hamann über Henrik Otremba, Kachelbarts Erbe. Der Roman ist bei Hoffmann und Campe in Hamburg erschienen, 432 Seiten, 24 Euro. Bis Menschen erfolgreich eingefroren und wieder aufgetaut werden können, dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Und auch bei Bäumen ist die Kryonik noch keine große Hilfe. Um den Patienten Wald, um das Waldsterben geht es gleich nach den Nachrichten bei Forschung aktuell mit Uli Blumenthal. Anlass ist der nationale Waldgipfel in Berlin. Kraftvoll und identitätsstiftend wird der Wald bleiben, so viel zumindest ist gewiss, in der deutschen Literatur, der Romantik, ob in den Volksmärchen der Gebrüder Grimm, in Heinrich von Kleists Drama Die Hermannsschlacht im Teutoburger Wald oder in Adalbert Stifters Erzählung Der Hochwald, stets bilden Eichen, Buchen und Birken eine eindrucksvolle Kulisse. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Miriam C.